Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck an einem Tag der Glückseligkeit, das muss man wirklich so sagen, nach erstens dem Auswärtssieg des FC Energie beim VfB Stuttgart 2, wir, glaube ich, alle unheimlich selig und wir sind auch heute selig, weil wir gratulieren dürfen, alles Gute zum Geburtstag, TG.
Danke.
Da muss man sich mal vorstellen, so ist das hier, wir sitzen hier und zeichnen auf, obwohl du wahrscheinlich Geburtstagsgäste heute noch bekommst oder schon hattest, wie ist das gerade bei dir zu Hause?
Ich bin jetzt gerade allein zu Hause, weil wir haben das jetzt auch, sag ich mal, von der Uhrzeit mal vorgezogen, dass ich sozusagen heute Abend den Abend noch genießen kann, so genau, und dann nicht sozusagen irgendwie zwischen 8 und 10 irgendwie, und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir es um 5 und dann können wir gemütlich nochmal unsere Drittliga-Konkurrenz dann angucken. Genau, ja. Und ich hab's mir alleine ein bisschen gemütlich gemacht, mit einem Glas Wein, also wenn es zu lange dauert und ich zu viel trinke, dann müssen wir aufpassen.
Ja. Wir merken das schon, wenn die Zunge ein bisschen schwerer wird, sagen wir
lieber. Ja. Super, ja.
Gut, aber dann wollen wir dich nicht aufhalten. An deiner Geburtstagsfeier sollst du ja auch noch teilnehmen dürfen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Ich habe schon gerade gesagt, Glückseligkeit, die uns, glaube ich, allen zu eigen ist. Ey, wir sind heute, glaube ich, alle mit einem unglaublichen Lächeln aufgestanden. Das war doch gestern wirklich ein Sieg für die Seele. Das hat gestern richtig gut getan. Ich muss sagen, ich habe während des Spiels festgestellt, ich bin für allzu sowas. Also ich will dem entsagen, ich will weg davon, ich komme nicht, mein ganzes Leben schon nicht, aber das ist wirklich gestern wieder so ein Nervenspiel gewesen. Ich war während des Spiels scheintot und mit einem solchen Puls ausgestattet und nach dem Spiel sowas von fertig, dass wir das geschafft haben. Ich hatte bis zur letzten Sekunde noch Angst, dass uns das irgendwie noch aus den Händen gerissen wird, obwohl wir das wirklich aus meiner Sicht hoch verdient hatten. Aber Männer, wir machen es ja immer so, startet ihr doch erstmal.
Ja, also ich sag mal, bei dieser ganzen Glückseligkeit, die man dann irgendwie ab ungefähr 20:50, 20:55 Uhr hatte, war das davor einfach, ich habe auch gesagt, ich bin 1000 Tode gestorben. Ich habe auf meiner Couch, also nicht mehr gelegen, gesessen, geflucht, Kissen gebissen, so ungefähr. Meine Frau, die hat so gelesen währenddessen, ja, und hat einfach auch wirklich, fand ich total witzig, nichts gesagt zu mir, ja. Erst wo das Spiel zu Ende war, hat die mich angeguckt, hat gesagt so. Das ist so ungefähr. Aber das war wirklich ein Wahnsinn. Ich bin gestern auch wieder, wie gesagt, bin 1000 Tode gestorben. Es war so viel da drinne und Wahnsinn. Und dann, sag ich mal, ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht so richtig in die Analyse reingehen, aber ach, ich mach's einfach. Also, wie gesagt, kurz zusammengefasst, du hast eine eigenartige Aufstellung, ja, wo sich, glaube ich, jeder erstmal gewundert hat, warum. Und man hat ja auch sozusagen in der Vergangenheit immer so das Gefühl gehabt, man, das ist nicht immer gut, ja, so wenn man so viel harte Wechsel macht und so weiter. Aber gestern war es ja trotzdem so, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit ein Topspiel schon gemacht hat, ja, einfach um den Lohn betrogen wird mit einem nicht gegebenen Tor, was man geben muss, also nicht kann, sondern muss. Und dann im Endeffekt Pech mit nach der Halbzeit, wo wir zugegebenermaßen auch schlecht rauskommen und aber jetzt nicht zwingend das 1:0 fressen müssen bei der irgendwie zweiten Torchance, die dort Stuttgart hat. Aber dann mit den Wechseln, also ich hatte, glaube ich, auch vorher schon bei uns in die Chatgruppe geschrieben, so nach dem Motto, diesmal haben wir ja richtig, können wir mal richtig von der Bank nachlegen. Ja, und das war natürlich, also diese 10 Minuten nach den Wechseln, das war ja unfassbar. Und dann drehst du ja durch und drehst frei. Und dann machen wir aber auch wieder das dritte Ding nicht. Und dann zitterst du doch bis zum Schluss, obwohl natürlich von Stuttgart nichts kam. Aber weißt ja, wie man als Fan ist. So jeder Ball, der irgendwie in Strafraumnähe ist und jede Ecke, die nochmal kommt und nochmal ein Freistoß in einer richtig gefährlichen Position, da zitterst du dich dort durch. Also als Fan wahrscheinlich sogar mehr als die Spieler, die auf dem Platz stehen, ja, die das im Griff haben. Aber du wirst ja wahnsinnig. Also, und dann ist natürlich alles erlösend und du denkst, und da sagen die so, naja gut, okay, Stuttgart 2 ist jetzt irgendwie eine Mannschaft, die unten steht, aber wenn man sich sozusagen unsere Historie anguckt, wie wir gegen zweite Mannschaften auswärts ergebnistechnisch spielen, dann war das ein richtiger Big Point für Energie Cottbus, weil das ist, was immer unser Problem war, bei so einem Truppen dort aufzulaufen.
Glückseligkeit. Aber bevor ich meinem Statement komme, dann will ich natürlich mal typisch südafrikanisch TG gratulieren zum Geburtstag. TG kennt das Ding. Durch TG bin ich nämlich nach Südafrika gekommen. Und das ist so ein typisches Fanartikel von den Fans dort. Das kennen die Leute, die ein bisschen Fußball interessiert sind. Das ist nämlich der umgebaute Fanartikel. Das sind so die Helme von den Tagelöhnern oder Bergbauarbeitern damals, Steinkohle, Braunkohle in Südafrika. Und die sind dann so zum Fußball gegangen. Die haben sich ihre Arbeitshelme umgebaut, umgemalt, sind zum Fußball. So, damit Glückwunsch an TG. Typisch südafrikanisch. Ja, das Spiel gestern. Also ich bin da bei euch beiden. Wir sind zu alt für sowas. Das kann man festlegen. Das schaffen wir alles nicht mehr.
Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch irre. Wie fertig man ist. Warum ist das
mir so? Mir ging es ähnlich wie TG. Frauchen saß neben mir auf dem Sofa. Die hat auch nur schweigend geschaut. Und zum Schluss war eigentlich fast das Gleiche. Ich sagte, ihr habt doch einen Schaden. Ihr seid doch bekloppt. Ich sage, ja, wissen wir. Aber das ist ja das Schöne. Nein, wunderbar. Big Point gehe ich absolut mit TG mit. Wenn andere mal sagen, Sieg gegen Duisburg, Osnabrück und wie sie alle heißen, ganz wichtig. Nee, das gestern, glaube ich, kann man höher ansiedeln. Das ist ein viel, viel wichtiger Punkt aufgrund der ganzen Urgeschichte mit Zweitmannschaften. TG hat es ja schon angedeutet. War das gestern ein Big Point gestern und auch noch wichtig, vielleicht für den Kopf, wir haben heute vorgelegt, weil die Konkurrenz spielt ja heute Abend erst. Da haben wir schon mal ein bisschen Druck aufgebaut. Big Point und die Art und Weise hat mich gestern wieder mal mitgenommen, wieder überzeugt. Ich nehme so die ersten 10 Minuten raus und diese 10 Minuten nach der Halbzeit, wo wir da ein bisschen rausgekommen sind, weiß nicht, wo wir da waren, ob wir da auf der Pausenbank gesessen haben. Irgendwie haben wir da völlig gar nicht stattgefunden. Aber der Rest vom Spiel, das war schon oberste Sahne, muss man sagen. Und unsere Wechsel, was da von der Bank gekommen ist. Also gefühlt haben wir mit diesem Dreierwechsel 10 Minuten danach oder 20 Minuten lang danach Stuttgart überrollt. Wirklich überrollt. Die waren ja völlig erschlagen. Du hast ja gedacht, die erstarren vor Ehrfurcht. Aber so wie wir angerannt sind dort, das war schon Augenweide, hat Spaß gemacht. Aber Ronny, bin ich jetzt bei dir, die letzten 10, 8, 5 Minuten, das brauchen wir alten Herren nicht mehr. Also das war dann schon Herzkasper wieder. Aber wir haben es ja geschafft.
Die Problematik ist ganz einfach, das, was auch TG gesagt hat. Du hättest halt mit dem dritten Tor ist alles aus. Ist alles ausgetreten, da passiert nichts mehr. Also die schießen nicht noch 2 Tore und die schießen dann wahrscheinlich auch nicht mehr 1 Tor. Dann hast du den Deckel drauf gemacht. Aber es ist halt in der dritten Liga immer so, ne? Dieses 2-1 ist ein gefährliches Ergebnis. Das sagt dir jeder Drittligaspieler und jeder Trainer. Und das ist halt, bis zuletzt dann immer noch offen. Ich habe geschrieben bei uns, das war der Dreifachwechsel des Jahres von Pele Wollitz. Ein Husarenstück. Und genauso habe ich das auch empfunden. Natürlich, ne, das, was wir vorm Spiel, wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe und schicken uns das hin und her. Und ich habe völlig fassungslos zunächst die Aufstellung geschickt. Und es war so bei mir, ich habe geguckt, ja, okay, dabei. Warte mal, der ist dabei. Wer ist denn da nicht dabei? Ach, der ist nicht dabei. Ach, der ist nicht dabei. Ach, der ist auch nicht dabei. Also es wurde immer verwunderlicher, wer alles nicht dabei war. Ja, das konnte man, also im ersten Blick hast du, ja, okay, Butler mal drin, ja, ist gut. Banchiari mal drin, ja, ist gut. Moment mal, wer ist denn dafür raus? Der Kleine ist ja auch noch wieder drin, von Hertha BSC.
Michael Brink.
Michael Brink, da denke ich so, Moment, das sind ja so viel Wechsel, da muss ja, und dann natürlich ohne Tolstoy-Cigerci, ohne Axel Borgmann, den wir ja gerade nach dem Aue-Spiel als Mentalitätsmonster da rausgehoben haben, als jemand, der sich so entwickelt hat, das alles auf der Bank, da kommst du ja erstmal ins Grübeln. Ich denke mal, das wird vielen Fans so gegangen sein, dass die erstmal gedacht haben, was ist denn jetzt mit dem Pele Wollitz los? Zumal man ja auch gesagt hat, vor dem Spiel, dass der VfB Stuttgart eigentlich nicht weniger gefährlich ist als der SC Verl. Und gegen Verl baust du so eine Defensive, baust du so auf den Kern deiner Mannschaft und gegen Stuttgart plötzlich wechselst du so. Also ein irrsinniges Risiko, was Pele da in dem Moment geht. Aber er wird belohnt. Und er wird dadurch vor allen Dingen auch belohnt, wie ich finde, dass nicht nur diese Wechsel von der Bank so gut funktioniert haben, sondern das, was er vorher sich ausgedacht hat und für die Mannschaft gedacht hat, also diese Spieler mal da reinzubringen, die so lange jetzt natürlich auch mal auf dem Startelf-Einsatz hingefiebert haben, dass die ihm auch so gut performen. Für mich, Justin Butler, ein Riesenspiel gemacht. Der Junge, der hat so ein Pech. Ja. Das ist so bitter, das tut so weh, dass der nicht in diesem Spiel mindestens ein Tor geschossen hat. Er hatte ja Chancen für 3 Tore mindestens. Das hat mir so weh getan, weil er hätte es absolut verdient, was der gelaufen ist, wie der gespielt hat, wie der sich eingebracht hat, wie der gezeigt hat, ich will, das muss ich wirklich sagen, großen Respekt. Also ich fand auch, alles, was Pele sich da ausgedacht hatte, trotz aller Befürchtungen, die, glaube ich, jeder Energiefan vorher hatte, und er sagt ja selber auch nach dem Spiel, wenn es schief geht, bin ich der Depp, dann stehe ich natürlich da, aber das Risiko muss ich nehmen. Und er hat es ja auch genommen, weil die Mannschaft das wohl auch so gut mitgetragen hat in der Mannschaftssitzung, dass die alle vorher gesagt haben, oh ja, wenn du das so sagst, wir folgen dir, dann machen wir das heute mal so. Und so wie es gelaufen ist, dann mit den Wechseln von der Bank und dem, was danach kam, natürlich wahnsinnig. Ich meine, das hat ja dann alles ausgetreten, was Stuttgart noch an Bemühungen hatte, als dann Toivonen Gyökeres einmal ganz kurz angeruckt und aufgedreht hat und als Axel auch noch mitgespielt hat. Also da muss man ja sagen, schon alleine die Anwesenheit dieser beiden, auch Moritz Hannemann, toll sich eingefügt, überhaupt keine Frage. Aber schon allein die Dominanz, die Tolschei ausgestrahlt hat nach seiner Einwechslung, wo er dann gezeigt hat, Freunde, pass mal auf, jetzt machen wir das Spiel, jetzt entscheiden wir das Spiel mal. Das muss man natürlich sagen, hat natürlich den Jungs dann, den jungen Spielern vom VfB Stuttgart, glaube ich, auch absolut den Zahn gezogen. Hinten raus haben sie wieder Hoffnung gehabt, so ganz kurz nochmal. Das war ja unser Schmerz, unser Nervenschmerz gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hochverdient, hochverdienter Sieg. Also selten, muss ich sagen, hätte ich mich so geärgert, wenn wir da nicht drei Punkte mitnehmen wie in dem Spiel, weil das war, ich sag's mal, über 75 Minuten oder sagen wir es vielleicht sogar 80 Minuten, war das ja wieder absolut dominant gespielt, auch von uns.
Ja, die haben ja irgendwann eine Statistik eingeblendet von Torschüssen. Da war dann irgendwie so 20-6. Da hat man schon gedacht, das ist ja irre. Also was für eine Bilanz das ist, ja, in welche Richtung das Spiel dort geht. Ich fand auch, dass die nach den Einwechslungen ja nicht nur sozusagen die drei kamen, sondern da fand ich auch, unsere komplette Mannschaft hat ja nochmal einen Ruck gemacht. Da war auch nochmal Justin Butler, der hat ja danach dann diese irre Szene, wo der sich da zweimal den Ball mit so einem Haken so hinterm Standbein durchlegt und dann, gut, der Keeper von Stuttgart war echt der beste Mann. Ja. Also der hat ja noch 3-4 Dinger dort entschärft, das war ja auch unglaublich gewesen. Also im Endeffekt, aber wie gesagt, ich finde trotzdem diese Mannschaft der ersten Halbzeit, also wo man ja Angst hatte, ob das funktioniert oder so weiter, die haben ja trotzdem auch dominant gespielt und haben alles gemacht und versucht. Und wir haben ja auch dort zwei, drei Chancen. Also ich meine, wir machen da unser Tor. Ja, das war ja noch eigentlich das unglücklichste Ding mit dem abgefälschten Schuss, der ja nur durch die Abfälschung gefährlich wird. Aber Justin Butler, eine Szene, dann Erik Engelhardt einmal mit dem Kopf nicht rangekommen, da fehlt so 20 Zentimeter. Und das andere Ding, wo dann wie Michel bringt und mit diesem Lupfer da den Engelhardt schickt, wo man sagt, schade Mensch, dass er da den Körper nicht reinkriegt, weil ich meine, da ist das auch ein ganz klares Tor, wenn der da irgendwie den Ball abgeschirmt kriegt, weil er steht ja da irgendwie 6 Meter vorm Tor, ne? Also wie gesagt, insgesamt, auch wenn man jetzt sozusagen im Nachgang da natürlich nochmal diesen Turbo hat durch diese Einwechslung, darf man auch nicht vergessen, dass auch davor eigentlich Peles Konzept funktioniert hat, bis auf den Spielstand. Ja? Also der hat nicht gepasst. Der Rest war super.
Genau, also man darf jetzt, glaube ich, das Energiespiel nicht nur darauf fixieren, das machen wahrscheinlich viele ab dem Wechsel, mit dem Dreierwechsel. Da gehe ich gar nicht mit. Wir haben vorher, wie TG auch sagt, wir haben vorher auch super funktioniert. Das Tor wurde nicht anerkannt. Die hatten genug Chancen. Also selbst diese neue Strategie oder neue Taktik ist total aufgegangen. Wir haben Stuttgart total dominiert in Halbzeit 1, so ab 10. Minute, die ersten 10 Minuten noch nicht. Aber dann haben eigentlich nur wir gespielt und da saßen Tolli noch draußen, da saßen Borgmann draußen, da saßen Tolga noch draußen. Also das ist auch aufgegangen. Und sicherlich auch mit der Maßgabe im Hinterkopf, du hast die englische Woche, wir müssen Spieler schonen. Ich denke mal, das ist ein bisschen so ein Hauptgrund mit gewesen, dass Pele Wollitz gesagt hat, meine Top-Leute, meine Joker, die lasse ich mal lieber draußen, auch Verletzungsgefahr und so weiter und so weiter. Aber dieses Spiel würde ich nicht runterbrechen auf diesen Wechsel. Klar, der ist natürlich spektakulär, weil der im Grunde genommen gefühlt 6 Minuten später einschlägt, gleich doppelt. Also das war ja, wir haben super gespielt, aber mit diesem Wechsel auf einmal hast du gesagt, wir schalten nochmal einen Gang hoch. Nach der Kurve, jetzt geht es nochmal einen Gang hoch. Du hast ja da gesessen und erstaunt geguckt. Das lief ja ein Angriff auf den anderen. Und auch von Butler, diesen Dreifachhaken oder Zweifachhaken. der Torhüter, der hat einen Handballerreflex einfach mal gemacht. Ein normaler Fußballtorhüter geht da so gar nicht hin. Das war ein Handballtorhüterreflex. Ich war es selber früher, deswegen kenne ich das. Der hat vielleicht in der Jugend auch mal Handball gespielt. Aber die erste Mannschaft oder erste Halbzeit dürfen wir auf keinen Fall kleinreden.
Nee. Nein, das würde den Jungs, die da reingekommen sind, nee. Das muss man auch wirklich sagen. Also ich fand auch, dass wir schon zu dem Zeitpunkt diese Dominanz, die du in dem Spiel brauchst, um gerade so einer jungen Mannschaft zu zeigen, heute hat das überhaupt keinen Sinn, die haben wir schon gehabt. Ja, und das, ich bin mir auch absolut sicher, der Spielverlauf ist was ganz anderes, wenn dieses Tor richtigerweise anerkannt wird. Da Stuttgart fängt erst an zu leben, als sie merken, ja, das Tor kam jetzt nicht und Energie hat da noch mit zu tun, die hadern noch damit. Und das war ja auch wirklich so, von dem Moment an war so ein Bruch im Spiel, weil wir es auch nicht verstanden haben und ich denke auch gerechterweise nicht verstanden haben. Ich meine, wenn man es aus der Hintertorperspektive sieht, man sieht, dass King Manu so ein bisschen ruckt, ne? Und er steht im Abseits. Aber ich glaube, dieses Rucken, das kann weder der Linienrichter sehen, noch der Schiedsrichter, da stehen eine ganze Menge Leute davor, die entscheiden das einfach falsch. Dieses Rucken irritiert den Torwart auch nicht, weil der den Ball viel zu spät sieht. Und den sieht er nicht zu spät, weil King Manu eben im Blickfeld steht, sondern den sieht er viel zu spät, weil da jede Menge Spieler davor stehen. Und deswegen glaube ich, dass das eine Fehlentscheidung war, dass das nicht darauf zurückzuführen ist, dass die irgendwas gesehen haben und ein Fehlverhalten von King Manu, dass der da ein bisschen Körper bewegt, sondern dass sie es einfach falsch bewertet haben. Also für mich, muss ich wirklich so sagen, war das ein klares Tor. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, ausgleichende Gerechtigkeit ein bisschen beim Elfmeter, weil der ist wirklich, also naja, wenn man ganz regelkonform vorgeht, dann muss man sagen, also Tolschel schießt zwar auf diese Art und Weise häufig Elfmeter, aber sein Stand ist nicht so lange. Also der war schon sehr lange beim Elfmeter.
Also es ging ja, glaube ich, hauptsächlich darum, also gar nicht der Stand, sondern dass er sozusagen so dribbelt, ja, und den Fuß zurückzieht. Ja, das, ja, war ja so ein bisschen die Diskussion. Tolli hat dann zwar im Interview gesagt, das mache ich immer so und das war schon immer okay. Oh. Was soll er auch sagen, ja? Und wir sagen ja auch, also nicht, falls uns jetzt die Schiedsrichter hier mal zuhören, sagen wir auch, also das ist ja völlig regelkonform. Ja. Ah, okay. Nein, ich will nochmal zwei Sachen sagen. Einmal nochmal zu dieser Aufstellung, fand ich halt total interessant, wie Pele dann im Interview sagt, dass er das der Mannschaft oder auch vor allem natürlich den drei Spielern, die jetzt draußen saßen, dass er es mit denen abgestimmt hat. Also das war jetzt nicht sozusagen, du sitzt jetzt heute mal auf der Bank, sondern er ist eben hin und hat wahrscheinlich erst mit denen geredet, dann mit der ganzen Mannschaft, und um zu sagen, ich habe mal folgende Idee. Weil natürlich die Saison ist lang, wir haben eine englische Woche. Ich meine, wir haben Samstagabend ein Heimspiel, dann fahren wir am Montag mit dem Bus dort über Stunden nach Stuttgart. Das kostet ja alles Körner. Und ich glaube, bei so einem Profifußballern weiß man, dass da eben, wenn es die Möglichkeit gibt, 60 Minuten oder 55 einfach mal sozusagen sich zu schonen und dort sich nicht auszupowern, das bringt ja auch dann noch Kraft, ja, die man dann hat, die wir ja Samstag wieder brauchen um 14 Uhr. Und ich glaube schon, dass auch so diese Grundidee da ist. Ich glaube, die Grundidee war von vornherein, dass die auch kommen. Ja, und das Thema war, wir gucken mal, wir sollten möglichst ein Tor machen, möglichst zu Null stehen. Das war ja erste Halbzeit auch, wo wir, sag ich mal, an der Mittellinie jeden rausgeschlagenen Ball sofort zurückgebracht haben. Da haben Abbott wie Grant und King Manu da hinten mit immer mal wechselweise Biancardi und Lukoki da auf der rechten Seite die Bälle ja sofort wieder irgendwie dreimal quer und dann ging es wieder nach vorn. Ja, also die kamen ja gar nicht zur Entlastung. Und dann weißt du wahrscheinlich, okay, lass es lange 0-0 stehen und dann greifen wir ein und schlagen zu. Jetzt war wahrscheinlich das 1-0, irgendwie kam dann halt überraschend und dann hat Pele vielleicht 10 Minuten eher reagiert, als er es sonst vielleicht gemacht hätte. Und dann will ich nochmal was sagen zu dem vermeintlichen Abseitstor. Da ist es wirklich so, dass ich sage, der Linienrichter, es gibt ein schönes Video, es gibt so einen kleinen Videoclip von so einem Vlogger, der aus der Stuttgarter Fanszene, und der sitzt auf der Tribüne genau hinter dem Linienrichter. Und dann hast du genau die Perspektive und du siehst, dass der King Manu natürlich irgendwie 2 Meter im Abseits steht. Also der Linienrichter steht auch gut, er steht mit dem letzten Verteidiger auf einer Linie. Und du siehst, dass er aus dieser Perspektive nicht einschätzen kann, wie weit ist King Manu vom Ball entfernt. Aber du siehst in dieser Szene auch, wie der Schiedsrichter sehr zentral an der Strafraumkante steht und der muss es sehen. Und da glaube ich, und das war auch ein Hauptproblem in diesem Spiel von dem Schiedsrichter gespannt, fand ich, da fehlt wieder die Kommunikation, was wir ja auch fast jede Woche hier sagen, Kommunikation mit Spielern. Mir waren das auch ein paar gelbe Karten zu viel. Es war auch wieder so ein Schiedsrichter, der eigentlich ein guter ist, das wissen wir ja auch. Und wir haben ja eine gute Quote. Er hat uns jetzt 4-mal gepfiffen, wir haben alle 4 Spiele gewonnen. Ja, aber es war trotzdem so, wo ich so sage, ja, Mo Hannemann hat jetzt die 5. Gelbe gekriegt. Das war für mich nicht mal ein Foul. Nee, ja, also der springt hoch, hat einen Arm angelegt, ja, also der macht keinen Ellbogen und nix, ja, der springt einfach besser als der Gegner. Und das war so ein bisschen so dieses Respekt. Tolli hat ja auch noch gelb gekriegt. Also dieses Respekt verschaffen mit Verwarnungskarten ist nie irgendwie gut. Ja, dann lieber irgendwie kommunizieren, reden. Und bei unserem Tor hätte man sich natürlich gewünscht, dass Schiedsrichter und Linienrichter da mal kommunizieren. Ich weiß nicht, ob sie es über die Headsets gemacht haben, aber eigentlich ist wahrscheinlich die erste Frage, okay, wen meinst du denn jetzt, den Engelhardt oder den Manu? Und dann sagt, wenn der Linienrichter sagt, na hier, der Große da, der stand im Abseits, und dann sagt der Schiedsrichter dann vielleicht, okay, aber der war so weit weg von dem Ball oder von der Flugbahn des Balles, das ist dann auch kein Abseits, weil er greift nicht aktiv ein. Und ich weiß nicht, ob ein Zucken aktives Eingreifen ist, ja. Aber ich sag mal, selbst wenn er nicht gezuckt hätte, hätte wahrscheinlich der Linienrichter doch trotzdem die Fahne gehoben. Weil aus der Sicht war das nicht einzuschätzen, ja. Also genau, das waren die beiden Geschichten oder Sachen, die ich noch sagen wollte dazu.
Ich hab das mit dem Zucken verbessert, das war meine einzige Herleitung, wo ich so denke, da könnte man vielleicht daraus ableiten, dass er aktiv wird, weil es vielleicht dann ausgelegt wird, wie dass er den Torwart irgendwie irritiert. Nicht? Mhm. Aber wie gesagt, aus der Szene, wenn man es aus der Hintertorperspektive, die ja weder der Linienrichter noch der Schiedsrichter haben, wenn man es aber aus dieser Perspektive sieht, sieht man ja, das ist ein reguläres Tor. Also der Manu hat ja nicht mal den Ansatz einer Chance, überhaupt an den Ball zu kommen. Der ist ja nicht mal in seiner Nähe. Und insofern ist das passives Abseits und da ist es eben deshalb passiv, weil es gilt. Ne? Weil es zählt.
Ich hab ja auch diesen Vlog, den TG schon angesprochen hat von dem Stuttgarter, habe ich mir auch angesehen. Und gleich beim ersten Anschauen, das ist ja wirklich, er sitzt gerade hinter dem Linienrichter. Der Linienrichter steht top, alles richtig. Meine allererste Reaktion, das sieht für den aus, als ob man nur noch hingeht und mit dem Kopf so leicht mit der Stirn an diesen Ball rankommt. Wie so ein ganz leichter Kopfball noch. War die allererste Reaktion von mir. Vielleicht hat er es auch so gewertet. In der Realzeit, ich sag mal, die haben wir ja alle, ich kann mir 10 Zeitlupen angucken, aber das erste Mal, wo ich mir dieses angeguckt habe, das Video, dachte ich, oh, das könnte man auch als Kopfball deuten, auch wenn es nur gestriffen ist, die Stirn. Aber, das bin ich auch bei TG, wenn der Hauptschiedsrichter, der steht da mittig vom Feld dort, er hat ja die ganz andere Perspektive und dann muss er dann nachfragen gehen, weil man sieht in dem Video auch, der Linienrichter macht sofort die Fahne hoch, sofort. Dann gehe ich dort raus, erkundige mich, was hast du hier gesehen, wo, was? Und wenn der Linienrichter sagt, naja, der Letzte dort war noch mit dem Kopf dran, deswegen abseits, da kann der Hauptschiedsrichter das ja entkräften und sagen, nee, nur der stand 3 Meter weg, der hat zwar gezuckt, aber er hat weder den Torhüter die Sicht behindert, weder noch irgendwo davor gestanden, gar nichts. Der Ball ist abgefälscht von einem Stuttgarter, reguläres Tor. Aber dieses, ja, wir haben schon gesagt, diese Kommunikation, wozu haben denn diese Leute diese Headsets? Wozu, die können sich doch mal eine Minute nehmen und gehen zum Linienrichter raus oder fragen dann irgendjemand. Aber das, diese Kommunikation, ich habe das auch woanders geschrieben, auf der Plattform, wo wir mit TG immer sind. Ich schaue immer sehr gerne, wie Spieler reagieren in so Situationen. Und dort hast du gesehen, wir machen das Tor, alle jubeln, Stuttgart knickt sozusagen, oh, Gegentor. Da ist ja nicht mal, dass einer reklamiert. Es reklamiert ja gar keiner. Und das ist ja für mich so ein Augenmerk, wo ich sage, Mensch, Schiedsrichter, er muss jetzt nicht auf die Spieler gucken und da reagieren, um Gottes Willen, jetzt nicht falsch verstehen. Aber das nehme ich
aber ein bisschen
als Input erstmal. Ja. Bei Waldhof letzte Woche genau das Gleiche. Kein Waldhöfer hat reklamiert, nicht einer. Keiner hat dort gemeckert. Das muss ich da auch als Schiedsrichter irgendwo wahrnehmen und sage, warum meckert hier keiner? Warum reklamiert hier keiner? Dann war es wohl Tor so ungefähr. Ich meine, darauf sollte sich jetzt kein Schiedsrichter einschießen, so auf Bauchgefühl. Aber das ist, wo ich immer noch so ein bisschen drauf schaue und als Sicherheit hole ich mir den Assistenten ran.
Ja doch, na logisch muss der Schiedsrichter ein Bauchgefühl haben. Und dann,
ja.
Und dafür zieht man genau so eine Sachen ja mit rein in Entscheidung, ja, und sage irgendwie, keine Ahnung, kommen die jetzt irgendwie und große Proteste oder hat man irgendwie das Gefühl, diese Mannschaft akzeptiert das jetzt, weil das für die ein reguläres Tor war. Egal, was jetzt der Linienrichter gesehen hat beispielsweise, ne? Und in Stuttgart war es ja auch so, da gab es ja sozusagen nicht nur die Hintertorperspektive, sondern es gab ja auch die Perspektive von der anderen Seite. Und das, die war ja so ein bisschen so auch in dieser Schiedsrichterrichtung. Und da sieht man ja auch sehr klar, dass eben King Manu dann nicht wirklich im Weg des Balles steht, ja. Und ich meine, wie gesagt, und dass der Torwart halt überhaupt keine Reaktion irgendwie auf eine Bewegung von King Manu macht, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, es gab so eine kleine ausgleichende Gerechtigkeit. In Duisburger Foren wird durch hauptsächlich gemeckert über den Elfmeter, aber keiner verliert da ein Wort über dieses Tor, was wir vorher machen. So ist es dann halt auch und so wird es bei uns wahrscheinlich auch immer sein, ne? Also
ja, falls jetzt wieder jemand in den Kommentaren dabei ist, der also auf der Schiedsrichtergrille unterwegs ist, also wir verteidigen unser Tor, das ist nachvollziehbar, wir sind der Energie-Podcast. Wir geben aber auch zu, dass man hätte den Elfmeter vielleicht nochmal wiederholen lassen müssen. Also
aber da hat der Stuttgarter Trainer aber sehr gut gesagt. Ja, wahrscheinlich macht dann Tolli einfach die Wiederholung dann trotzdem rein.
Genau.
Und ich glaube auch, wenn wir den Elfer nicht kriegen, also wenn wir nicht mal einen Elfer kriegen, glaube ich auch, gewinnen wir das Spiel trotzdem. Weil das war diese Phase. Wir haben die ja zum Schluss irgendwie beendet, weil wir dann irgendwie, das ist ja wieder der Klassiker, also du hast jetzt was in der Hand, ja, und dann spielst du plötzlich anders und sagst, okay, das will ich jetzt verteidigen. Und beim Stande von 1-1 hätten wir nichts zu verteidigen gehabt. Und wahrscheinlich hätten wir dann kurz vor Schluss dann einfach den Punch gesetzt. Ja. Weil dann hätten wir wahrscheinlich gegen Stuttgart einfach, beim Stande von 1-1 hätten wir wahrscheinlich so lange so weitergespielt, dass wir das Tor machen. So haben wir dann irgendwie 10 Minuten vor Schluss aufgehört.
Aber wenn du schon das Interview von dem Stuttgarter Trainer ansprichst, fand ich auch gut. Er hat ja, der Reporter schiebt den natürlich Richtung Cigacci-Elfmeter und wie hat er das gesehen? Und ach Gott, da hat der Stuttgarter Trainer super reagiert, sagt er, ohne Wenn und Aber, die klar bessere Mannschaft hat heute hier gewonnen. Cottbus um Klassen besser als wir. Wir haben ein bisschen mithalten können ab und zu mal, aber Cottbus klar verdienter Sieger. Der ist gar nicht drauf eingegangen, auf dieses Schiedsrichter-Spiel Renzin im Interview, sondern ganz klar gesagt, Respekt, Anerkennung vor dieser Leistung von Energie Cottbus hat das anerkannt, trotz dieser Fehlentscheidung.
Ja, und das muss man ja jetzt auch sagen, also wo wir uns auch wieder, sag ich mal, einen Orden ans Revers heften können, ist ja, dass Stuttgart 2 zuletzt gegen Mannheim und gegen 1860 München zu Hause gewonnen hat.
Sie, ja.
Und trotzdem ist der Trainer nach diesem Spiel, wo wir jetzt sagen, das war relativ einseitig, ist er trotzdem stolz auf seine Truppe, dass die dort gegengehalten hat. Und dann kann man, glaube ich, sozusagen unsere Performance doch mal ein Stück besser einschätzen. Ja, wenn der Trainer trotzdem stolz ist, der gerade sozusagen zwei durchaus gute Teams in der Liga geschlagen hat mit seiner Mannschaft.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja das, was vorm Spiel ja nicht zu Unrecht gesagt wurde, das sind sehr, sehr gute Einzelspieler. Das sind alles Talente, die sind Bundesliga-Nachwuchs. Die holen sich keine Kicker in den Bundesliga-Nachwuchs beim VfB Stuttgart, gerade nicht bei so einer Mannschaft, die in der Bundesliga oben spielt, die nicht kicken können. Also die haben alle gewaltiges Potenzial und das hat man in dem Spiel aber nicht gesehen. Also ne, die einzelnen Spieler und ihre Möglichkeiten, die konnten sich gar nicht entfalten. Weil wir haben das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht, wieder im Keim erstickt, ja, durch eine enorme Laufarbeit, durch sofortiges Attackieren. Das war wirklich etwas, was eben auch die Spieler, die reingekommen sind, die sonst immer nur von der Bank gekommen sind, was die auch sofort adaptiert haben. Da war kein Bruch. Du hast überhaupt nicht gemerkt, dass irgendeiner nicht weiß, was soll ich denn jetzt hier machen, sondern die wussten sofort, das ist das System, so wollen wir spielen. Und da muss ich eben auch wirklich sagen, das macht mir Hoffnung auch für die nächsten Spiele, dass wenn wir jetzt in diese Phase kommen, wo es dann doch mal fünf gelbe Karten, die Sperren gibt, wie jetzt für Moritz Hannemann, wir werden einen guten Ersatz haben. Also wird auf jeden Fall jemand spielen, der genauso in der Lage ist, der Mannschaft das Beste zu geben. Und es wird es auch geben, da bin ich mir sicher, weil das ist ja auch das, was diese Mannschaft auszeichnet und was Pele auch nach dem Spiel gesagt hat. Die ist deutlich reifer und deutlich besser in der Mentalität und in dem, was sie kann, als die Mannschaft aus der letzten Saison. Und die war nicht schlecht. Also man muss ja sagen, wir können ja
jetzt nein, nicht die Vierter.
Plötzlich also. Damit schlecht. Wir haben eine gute Saison gespielt, die letzte. Und auch die Truppe hat ja überm Limit gespielt, was ja aus meiner Sicht die Mannschaft von diesem Jahr nicht macht. Die spielt nicht überm Limit. Das ist ihr nicht ihr Limit. Die kann immer noch. Da geht immer noch was. Das ist immer noch nicht ganz oben. Wir haben immer noch Phasen im Spiel. Ja, das ist aber normal. Es sind auch viele junge Spieler dabei. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen, wir werden keinen Einbruch erleben. Wir werden auch mal ein Spiel verlieren, bin ich mir sicher. Das wird kommen. Das ist was ganz Normales. Aber danach wird es wieder weitergehen. Wir werden danach wieder das nächste Spiel wirst du wieder gewinnen. Und deswegen, also wir bleiben aus meiner Sicht mit dieser Leistung von Aue, von Stuttgart und auch gegen Ferl, auch wenn es ein 0-0 war, mit diesem Leistungsvermögen, was wir jetzt momentan auf den Platz bringen, bleiben wir definitiv da oben mit dabei in der Verlosung.
Ja, das Schöne ist ja auch, wir haben ja jetzt auf den Punkt unseren 2-Punkte-Schnitt in der Rückrunde. Ne? Wir haben jetzt 8 Spiele und 16 Punkte. Und das ist ja genau 2,0. Und wie ich letztens schon sagte, ich meine, man kann immer diskutieren, okay, wir haben jetzt die letzten beiden, also Ede Geier hat ja in der 60-Jahre-Gala gesagt, so nach dem Motto, ja, die werden sich schon oben irgendwie muss dann irgendwie gucken, dass man irgendwie seine Heimspiele gewinnt und dann auswärts punktet und dann geht das so. So, und bei uns ist ja aktuell so, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie zu Hause nicht gewinnen, dann gewinnen wir halt das Auswärtsspiel. Da hast du genau denselben 2-Punkte-Schnitt. Das hat jetzt zweimal funktioniert. Wir haben gegen Mannheim, waren wir alle ein bisschen griesgnadelig, dass das nicht geklappt hat. Dann gewinnst du in Aue. So, dann hast du gegen Ferl jetzt ein Spiel gehabt, wo wir ja auch gesagt haben, okay, wir nehmen den Punkt mit. Na, und der war jetzt auch sozusagen auch so ein gerechter Punkt gewesen. Also muss das Spiel nicht unbedingt gewinnen, kann man auch gewinnen. So, und dann sagst du aber, okay, dann spielst du halt 0-0 gegen Ferl und dann hast du ein Auswärtsspiel und dann gewinnst du das Auswärtsspiel. Während Ferl zu Hause verliert gegen Regensburg. Ja,
ah, überraschend.
Ja, also, überraschend.
Hätte ich nie gedacht.
Also die lagen ja schon 2-0 hinten gegen Regensburg und das hätte sogar schon 3-0 stehen können. Die hatten, glaube ich, gleich nach 15 Sekunden schon den ersten Torschuss, den sie vorbeisetzen. Aber
denk mal an unser Spiel gegen Regensburg. Denk mal an das, ne? Also das scheint irgendwie so ein Favoritenschreck zu sein.
Gegen uns spielen die gefühlt alle irgendwie 10% besser, habe ich so den Eindruck langsam. Also es ist auch, mir ist das seit letzter Saison aufgefallen, als wir gegen Dresden noch gespielt haben, der Schreiber am Tor, der hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Und gefühlt erwische ich mich immer wieder, dass ich die Torhüter bestaune, bewundere, dass die gegen uns ihr Spiel des Lebens gefühlt machen. Gestern ja auch der Stuttgarter. Ich glaube, so eine Spiele hat er nicht allzu oft. Und da können wir noch ein paar Spiele zurückgehen, wo du sagst, immer gegen Cottbus rufen die ihre Glanzleistungen ab. Aber nochmal zurückzukommen, dieses, was mich gestern wieder beeindruckt, nicht nur gestern, auch in Aue, diese Mentalität, die in dieser Mannschaft drin ist, dieses, der ganz, ganz klare Kopf, dieser Fokus, den wir drin haben, ob wir bei einem 0-0 sind, ob wir in einem Rückstand sind, ob das auswärts ist. Wir sind so fokussiert, so drinne, dieses ganze mannschaftliche Gefüge. Und ich gehe mit dir mit, selbst wenn wir jetzt mal ein Spiel verlieren sollten, da bricht unsere Stabilität nicht weg. Da schütteln wir uns, glaube ich, mal kurz. Das wird auch passieren, wir werden auch nochmal verlieren. Aber ich glaube, wir gehen da ins nächste Spiel wieder mit breiter Brust gestanden und wir kommen da gar nicht ins Zweifeln, überhaupt gar nicht. Also diese ja, ich weiß nicht, wie groß man das noch größer machen, aber diese Mentalität, die wir dort im Kader drin haben, ist Wahnsinn.
Ich glaube, das sieht man auch immer so schön, wenn Matze die Videos macht nach dem Spiel. Der hat ja so Videos vom Spielfeldrand gemacht, wie sie sich gefreut haben nach dem Aue-Spiel. Das war schon cool. Und gestern war es ja wieder so. Da hat er sogar ein On-Field-Interview gemacht, noch mit Axel Borgmann. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er ihn gefragt hat, seit wann schießt du jetzt hier die Tore? Und damit, ja, ich mach Spaß daran jetzt. Ne? Also wie diese echten Gefühle, ja. Das ist ja nicht gefiltert für irgendein Medium, wo man jetzt geschliffen wieder redet in der Mixzone oder so, sondern das ist echt. Das ist der ganz authentische Moment, direkt nach dem Spiel vor der Adrenalin noch auf dem Platz. Und da siehst du, wie die sich freuen, wie Andy Lokoki dasselbe macht wie King Manu. Und dann, ne, eingesteckt die 3 Punkte. Und dann, das ist, ja, du merkst jetzt aus meiner Sicht, wieso da auch wieder was wächst, so ein Zusammenhalt, der sowieso schon da ist, aber das mit Erfolg und mit so einer Zielrichtung, in die man gemeinsam geht, wird sowas immer noch enger und sowas immer noch haltbarer. Und das nehme ich wahr. Also ich nehme wahr, dass die Jungs so richtig Spaß haben, auch gerade gemeinsam Erfolg zu haben, gemeinsam Fußball zu spielen. Das ist, da gibt es nicht so eine, also ich habe überhaupt kein Gefühl, dass da irgendein Querschläger drin ist, dass da einer so unzufrieden ist mit seiner Rolle und so, sondern dass die alle so, ja, ne, auch Andy Lokoki hat ja lange nicht gespielt. Der ist jetzt erstmal seit kurzem erst wieder mit dabei. Der war auch lange raus und plötzlich ist er wieder mit dabei. Und auch andere, die jetzt wieder gefragt waren, da war keiner bockig oder so, ne? Also ist auch Justin Butler ist, glaube ich, runtergegangen, hat sich total geärgert, obwohl er gut gespielt hat, dass er sich das Tor gemacht hat. Das
ja,
hat,
aber der wird ja auch von Pele wie ein Empfang genommen wird. Ah, da siehst du einfach Arm. Auch. Ja, ja, super, super.
Ja, ja.
So muss das sein. Und bei Matze will ich nochmal sagen, das ist ja auch sozusagen dieses Gefühl, was du hast, dass das eben über die Mannschaft hinausgeht in den Verein. Ja, also ich meine, das ist jetzt. Der macht seine Sache super cool, aber es ist jetzt kein Teammitglied, ja, sondern es ist ja sozusagen ein Geschäftsstellenmitarbeiter. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass das, glaube ich, da irgendwie aktuell auch super funktioniert. Das nächste, was ich nochmal sagen will, ist unser Auswärtsblock. Was da für ein Support war, Wahnsinn. Also ich meine, du musst überlegen, Dienstagabend, 600 Kilometer durch die Republik. Du bist wahrscheinlich früh um 4 wieder zu Hause. Und du hast dort, im Block fand ich sehr witzig, 666 waren die Karten. Aber du hast ja nochmal ungefähr so 150, 200 Leute gehabt, die noch verstreut waren. Also du hast ja von 1600 Zuschauern ungefähr die Hälfte der Fans gestellt dort. Und dann natürlich der Support durchgängig laut. Dann freue ich mich auch immer bei so Sachen, wenn du dann noch so belohnt wirst, dass du einfach den Siegtreffer, wie schon in Aue, direkt vor der Nase hast.
Ja. Ja.
Von Axel Borgmann, wo man ja mittlerweile sich dran gewöhnt. Er hat in diesem Jahr dreimal das 2:1 zu einem 2:1 Sieg gemacht. Also, was ist mit dem Axel Borgmann bitte los? Wahnsinn. Dreimal. Und das war ja jetzt fast eine Kopie zu Aue. Also zumindest von seiner Situation, wie er im 16er steht, ja. Und wieder frei und bei Tulli seiner Vorbild, das war der Wahnsinn. Also dieser ganze Spielzug war ja der Wahnsinn. Also auch wie sozusagen Peli waren zu Straudi und dann wie Straudi den weiterleitet und dann kommen natürlich Shigerchi und zögert dort viermal und du siehst richtig, wie dieser arme Stuttgarter dort versucht, irgendwie den Ball zu blocken und irgendwann muss er halt grätschen und das ist immer noch zu früh und dann ist immer noch sozusagen der Passweg offen. Irre.
Das wollte ich. Also ich muss mal sagen, ich sehe immer Tolcay auf irgendeinem Berliner Bolzplatz.
Ja.
Also das ist, immer wenn ich ihn so sehe, wie er mit dem Ball umgeht, denke ich, das sind die Spieler, die haben mich früher angekotzt. Weil ich habe diese Technik nicht gehabt. Ich war immer ein Zerstörer. Und ich habe immer gesagt, so eine Scheiße. Der kommt an mir immer vorbei, weil der einfach so einen Klebefuß hat, weil der einfach so eine Technik hat. Und ich sehe ihn immer, wenn man solche Zeitlupen sehe, denke ich immer, genau so hat der früher auf so einem Bolzplatz seine Gegner zum Verzweifeln gebracht. Ja? Aber das war großartig. Das war wahnsinnig.
Du kannst den auch nicht blocken. Du kannst ihn nur faulen. Das weiß jeder Gegenspieler. Ich kann ihn nur faulen, gibt's 11 Meter. Also lass ihn in Ruhe. Zucken. Irgendwann sitzen im Spagat da und wissen, ich habe das Ding trotzdem nicht bekommen. Also die ärgern sich genauso. Aber ich will auch nochmal alle feiern. Tolli, Borge, gehe ich total mit. Aber die Szene wirklich beginnt bei Pelivan draußen. Er ist draußen, Strafraum, grenzt ein bisschen, lauert, wartet, spielt nicht sofort, nicht hektisch. Und dann siehst du, wie drinnen Straudi, der versteckt sich hinter einem Stuttgarter, der Stuttgarter pennt und genau die Sekunde nutzt Straudi aus, rückt vor, ist einen Meter vor ihm, Pelivan spielt ihn an, Shigerchi läuft durch und Straudi schickt Tolli genau in diesen Lauf rein, diesen Ball. Und danach, das haben wir alles durch, aber diese Vorarbeit davor, es macht wirklich Spaß zur Zeit dazu zu gucken. Das ist ja kein Abgefälscht dabei, sondern Pelivan, Straudi sieht den Laufweg, spielt rein, Rest kennen wir alles. Also es macht wirklich Spaß momentan. Und wenn du sagst, der kleine Rechtsaußen Straudi, der da vorne im Strafraum die Bälle auflegt für Tolli, das ist Traumwart alle.
Ja, auch irre, genau. Also gab jetzt auch mehrere Player of the Match. Also der eine hat so Award wie Grant so nach ganz vorne gesehen, der andere zum Beispiel eben Dominik Pelivan. Fand ich auch super Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, was der gelenkt organisiert hat dort, wo dann eben Tolli nicht auf dem Platz ist, ja. Dann nimmt Pelivan diese Rolle ein und lenkt das Spiel, ja, und beruhigt und beschleunigt und so weiter. Das fand ich auch total irre. Ja, und bei Tolli ist nochmal das, was Ronny sagt, das ist genau der Punkt. Ja? Wenn du gegen so eine Fußballer immer spielst, die dann auch sozusagen nicht mal sonderlich, also auf so einem Bolzplatz nicht mal irgendwie schnell sind und trotzdem siehst du keinen Stich. Und was mich bei Tolli mal interessieren würde, ich meine, statistisch wird ja alles aufgezeichnet, was es so gibt. Mich würde mal interessieren, wie viel Tunnel der spielt. Also das ist mir ja mal aufgefallen, wie oft der den Gegner tunnelt. Und das ist ja eigentlich so eine, diese Höchststrafe und eigentlich auch fies und macht man irgendwie so nicht, wisst ihr, so ungefähr. Aber das ist mir auch immer aufgefallen, dass der das total oft, dass der einfach dann irgendwie so ein Pass mit der Pike auch gern mal so ein Tunnel spielt, so in den Laufweg vom anderen, ja. Wenn der irgendwie denkt, ja, ich habe den Pass mir zugestellt, dann irgendwie. Das ist auch so, genau. Und das macht den wahrscheinlich wirklich als Straßenfußballer aus, ja.
Definitiv. Und man merkt auch, ne, also auch hinterher im Interview, man merkt diese irrsinnige Freude, die der auch hat, ne, also, der hätte ja auch bockig sein können oder irgendwas. Wir kennen sowas. Wir kennen x Beispiele von anderen Profis aus anderen Mannschaften, wo Leute, die auf plötzlich auf der Bank saßen oder so, dann rumgeschmollt haben und so. Ne, überhaupt nicht. Das ist gar nicht da. Der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Ich meine, das wissen wir ja. Wir kennen ihn. Wir wissen, was das für ein Charakter ist. Der hat nie irgendwie eine Diva raushängen lassen oder so. Das ist der auch gar nicht. Und das ist sein Bruder auch nicht. Also das sind die Cigerci-Brüder sind halt, wie sie sind. Und deswegen, das macht sie ja auch so wertvoll charakterlich. Ja, und das, man sieht eigentlich diebische Freude am Fußball. Yeah, ich bin reingekommen, 60. oder 58. und ich habe das Spiel mit entschieden. War doch schön. Heute aber Energie hier reingesteckt, hat er noch gesagt, und fertig.
Das ist auch die Kommunikation von Pele Wollitz unter der Woche im Mannschaftsrat oder in der Kabine. Da wird ganz klar kommuniziert. Pele Wollitz wird vorne stehen, Flipchart, passt auf, Jungs. Folgende Strategie, so und so Spielerwechsel. Er kommuniziert das eindeutig ehrlich gegenüber den Leuten, erklärt es, sondern nicht bumm, ihr seid draußen, sondern erklärt dahinter dieses System, glaube ich. Und die Spieler merken ja in der ganzen Saison, nicht nur gestern, egal was wir jetzt spielen, ob wir mit Dreier-, Fünferkette oder sonst was, es geht ja auf der Plan. Und wenn du als Spieler diese Bestätigung bekommst, okay, ich bin zwar erst draußen, komme dann in der Halbzeit, wir gewinnen das Spiel, dann nimmst du das ja positiv auf. Das ist ja eine Kopfsache. Und da schaltest du ja nicht ab und auch ein Cigerci nicht. Er ist ja nun keine Diva, der spielt dann mannschaftsdienlich und sagt, okay, wenn der Coach sagt, eine Halbzeit draußen, gehe ich da mit. Und genauso Tolga, wie Ronny, wie du erzählt hast, der letzte Woche ankam zum Trainer, sagt, du, eine halbe Stunde, gib mir erstmal ein bisschen Luft und so weiter. Ich glaube, dass es ganz, ganz viel Staff-Trainer, dass sehr viel intern geredet wird, offen geredet wird, ehrlich mit den Spielern umgegangen wird und das zahlen die zurück.
Ja, man muss sagen, für so ein großes Ziel, was ja nun ausgesprochen und formuliert ist, muss ein Trainer manchmal auch Risiken eingehen. Also du kannst jetzt nicht Angst ausstrahlen und alles immer auf Sicherheit und so weiter, sondern du musst, glaube ich, so ein Spiel wie das Stuttgart-Spiel, so ein Risiko musst du mal gehen. Ich kenne das auch von früher, ne, aus Zeiten mit Felix Magath, der sowas auch gemacht hat, der auch plötzlich mitten in der Saison mal so ein Cut-Spiel gemacht hat, ne, einfach um Kräfte zu schonen, um auch einen Gegner mal zu überraschen, um auch mal andere Reizpunkte zu setzen, um anderen auch mal die Möglichkeit zu geben, mal zu zeigen, bist du bereit? Bist du, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, bist du dann da? Und Bela hat ja auch dazu gesagt, es ist halt schwer für diese Spieler, wenn sie reinkommen, dann immer gleich sofort die Bindung zu finden zur Mannschaft, zum Spiel, in dem sie ja bislang nicht zu Hause waren, und sofort ihr Bestes zu zeigen. Das ist für einen Einwechselspieler, gut, jetzt haben wir Tolcay-Cigerci gesehen, für den war es kein Problem, aber für viele ist das ein Thema, ne? Das ist ein Problem. Und jetzt haben die Spieler mal von Anfang an zeigen können, ne? Also wie es aussieht, nach langer Zeit, ich meine, Justin Butler war ja schon mal in der Startelf und Biancardi war es auch schon, ne? Also das ist ja jetzt nicht so neu für die, aber sie haben nach langer Zeit wieder mal das zeigen können. Und ich denke, das, was Pele sich da vorgestellt hat, Taktik, Fuchs, muss man wirklich anerkennend sagen, das ist absolut aufgegangen. Natürlich steht er dann blöd da, wenn es nicht aufgeht. Auch das Risiko ist ja da, aber das meine ich damit. Du musst dieses Risiko auch nehmen. Du musst auch als Trainer in dem Fall, wenn du sowas Großes erreichen willst, musst du halt auch nicht nur viel von der Mannschaft verlangen, sondern auch von dir und musst auch selber ein großer Trainer sein. Und ich denke, das hat Pele in dem Fall absolut nachgewiesen. Respekt. Also
überrascht. Chapeau. Überrascht auch einfach durch den Gegner. Du überrascht dann nicht nur uns, wie du gesagt hast am Anfang, die Aufstellung. Da sitzt er erstmal da. Der Trainer von der anderen Seite hat seine Mannschaft auch eingestellt, auf vielleicht, wie er uns im Pferdspiel gesehen hat. Jetzt hast du da drei Veränderungen auf einmal im Startkader. So schnell kann der auch nicht reagieren und was umdrehen. Das ist vielleicht auch mal ganz gut Richtung Gegnerschaft, dann, dass du mal wirklich völlig anderen Stiefel auf einmal da aufläufst.
Also ich denke auch, Pele und der Staff, die gucken ja auch in den Spielplan. Wann gibt's denn mal so eine Möglichkeit überhaupt? Ja, also du hast diese englische Woche, das ist eine. Und du hast natürlich Leute, die, also wie jetzt Borge und Tolly und jetzt auch Mo Hannemann, der sich ja auch jetzt festgespielt hat in der Startelf, ja, jetzt seit Rückrundenbeginn auf jeden Fall. Und dann guckst du, okay, wann kann ich denen denn mal eine Pause geben? Außer in einem wahrscheinlich Landespokalspiel, ja, was ja auch demnächst irgendwie Ende März dann ist. Und dann guckst du und sagst, okay, es punktemäßig funktioniert das jetzt alles und dann bleibt wahrscheinlich auch nur das Spiel, weil ich sag mal, das in Aue machst du das nicht, ja. Gegen Hansa machst du das nicht, so, dann fahren wir nach Aachen, dann machst du das auch nicht, ja. Du fährst ja nicht in Aachen und sagst irgendwie, boah, ich lass mal die drei Besten erstmal draußen, wird auch so reichen, ja, so irgendwie, und bei Stuttgart 2 wusste er wahrscheinlich, okay, da ist es wichtig, dass wir auch sozusagen eine gute Mischung haben aus gestandenen Spielern, warum du einfach auch einen Biancardi dort in der Startelf hast. Und dann sagst du irgendwie, okay, Yannis Bouziaris, das ist ja ungefähr so deine Gewichtsklasse, das ist auch mal ein Thema, ja, also wo das einfach mal passt. Ja, und dann versuchst du das und dann geht's erstmal auf, wie, was ich am Anfang schon sagte, bis aufs Ergebnis. So, und dann kannst du aber reagieren und wie schon ein Kollege geschrieben hat, auch auf der Pinnwand, die wertvollste Bank der Vereinsgeschichte. Und ich glaube, da hat er recht, also ohne, dass ich jetzt bis 1966 zurückgucken kann, aber dass wir sozusagen von der Spielstärke drei, vier so eine Leute, also Tolga saß ja noch mit auf der Bank, ja, dass du vier Leute dort auf der Bank hast, die alle irgendwie die Qualität für die Startelf haben und noch so irgendwie eigentlich unsere Top-Performer sind, das gab es wahrscheinlich wirklich noch nie. Ne? Und dementsprechend aber sagst du dann, okay, jetzt wechsle ich mal, ja, und dann sagt der Gegner auch, verdammt, das ist eine blöde Idee.
Lage der Liga, muss man sagen, wenn man es sich jetzt anguckt, ich meine, wir reden jetzt jetzt haben wir es 18 Uhr am Mittwochabend, das heißt, die Spiele vom Mittwoch sind noch nicht gespielt, aber haben auf uns ja auch keinen Einfluss mehr, weil wir sind jetzt inzwischen, das muss man so sagen, so weit weg, dass uns keiner überholen kann, ja, also jedenfalls weder heute Abend noch am Samstag, das sind jetzt schon ordentlich Punkte. Gut, am Samstag vielleicht, da müssen wir mal sehen, könnte sein, der Abend ist dann doch noch, einer ist noch in der Lage. Aber man muss dazu sagen, ne, also es ist jetzt wirklich so, manche sagen, es wäre noch keine Crunch-Time, aber man sieht doch, du musst jetzt wirklich zuverlässig punkten, sonst bist du da oben plötzlich nicht mehr drin und es werden plötzlich auch Mannschaften, die wieder in die Verlosung kommen. 1860 München, ne, auf einmal reden die wieder drüber. Ne, das ist natürlich Wahnsinn nach so einer Saison. Tatsächlich sind die ja wieder in Schlagweite, zumindest für den Relegationsplatz. Das muss man ja ehrlicherweise sagen.
Total. Also die mit dem Sieg gestern sind die ja damit mit Punkten fast gleichgezogen. Ne? Jetzt muss man natürlich wieder gucken, was machen jetzt Duisburg und Hansa heute und Essen auch heute. Ne?
Ja, Essen auch.
Und dann wird man sehen, also in welche Richtung das geht. Und wir müssen natürlich immer im Hinterkopf haben, dass bei uns im Prinzip so die, sag ich mal, die letzten 5, 6 Spiele richtig harte Brocken sind. Also für uns ist sozusagen dieses Polster, was wir jetzt haben, nichts, worauf man sich ausruhen kann, ja, sondern das ist das, was wahrscheinlich nötig sein wird, um zum Schluss da oben den Traum zu erfüllen. Ja, möglicherweise, vielleicht täuschen wir uns auch alle und sagen irgendwie, zum Schluss zocken wir das alles total locker weg, ja, und irgendwie, und die anderen haben irgendwie Probleme, das weiß man alles nicht, ne, dann ist dann vielleicht irgendwie spekulativ, das Spiel in Regensburg am letzten Spieltag schwieriger als das in Duisburg. Wissen wir alles nicht, ja, kann viel passieren. Aber erstmal so rein von der Konstellation mit, wie gesagt, drei Auswärtsspielen der letzten vier Spiele ist es nie verkehrt, schon mal die Punkte zu sammeln wie ein Eichhörnchen.
Ja. Ja, wir haben hinten raus eben dummerweise auch kein Heimspiel. Nicht? Das letzte Spiel, wenn es da um was geht, musst du halt auswärts was holen. Und das wird, wir haben alles angesprochen, das wird gegen Regensburg nicht einfach.
Nee, das kommt definitiv an, ne? Aber es wird dann trotzdem schon Heimspiel.
Nee, ich glaube nicht mal. Also Regensburg ist ja schon sozusagen, die füllen ihr Stadion schon ganz gut und die haben auch, glaube ich, eine ganz, ganz stabile Fanbasis. Wenn die da vielleicht auch noch so irgendwie so einen Saisonabschluss machen mit einem Freibier oder sowas, dann kann es auch durchaus sein, dass die da in der Lage sind, sag ich mal, so 13.000 eigene Fans irgendwie aufdribbeln zu lassen und dann ich weiß gar nicht, viel mehr, also ich glaube, viel mehr als 15.000, vielleicht 16.000 passen da auch nicht in den Stadion. 15,
glaube ich, sind da drin.
Ja, genau. Und ich glaube schon, dass das in Regensburg schwierig wird. Und wir haben es, kennen es alle aus dem letzten Jahr, vom letzten Spiel gegen Ingolstadt. Da war es einfach so, wo man wusste, das ist eine Top-Truppe und die hatten einfach 7 Spiele nicht gewonnen. Und am letzten Spieltag sagen die sich, mit 8 Spielen ohne Sieg wollen wir jetzt nicht in den Sommer gehen. Und dann hauen die einfach alles raus, was geht, ja. Also was die einfach die ganze Saison nicht rausgehauen haben, hauen die an diesem 38. Spieltag bei uns raus und dann stehen wir da, ja. Mit allen Konsequenzen, die negativ Platz 4 sind und positiv, dass wir nicht Relegation spielen müssen. Also Will ich auch dieses Jahr nicht.
Nein, will ich auch nicht. Brauche ich nicht. Brauchen wir alle nicht, glaube ich.
Blöde Erfindung, diese Relegation.
Zumal, man muss ja dazu sagen, also abgesehen von diesem blöden Modus der Relegation, ist ja die Gefahr groß, auf zwei Ostmannschaften zu treffen, aus der zweiten Liga. Und das will ich mir gar nicht vorstellen, Relegation gegen Dynamo Dresden oder gegen den 1. FC Magdeburg. Ich glaube, das brauchst du wie einen Zahnarztbesuch. Das ist, ja. Nee.
Nee, das braucht die ganze Stadt und die ganze, also sag ich mal, weder auswärts noch zu Hause braucht man das nicht. Und eine Polizei will und braucht das wahrscheinlich auch nicht. Und das ist einfach alles Mist. Ja, also das ist so, ja, und du machst einfach sozusagen, das sind auch Traditionsvereine, wo ganz viele Leute dranhängen und wahrscheinlich genauso zittern, wenn die in einer Nachspielzeit 2-1 führen und so weiter. Und das ist einfach so viel Emotionalität. Und dann bei einer Seite einfach auch so viel Trauer dahinter. Es ist einfach, dann lieber irgendwie gerecht absteigen, weil man einfach zu schlecht war, oder gerecht aufsteigen, weil man einfach eine gute Saison gespielt hat.
Nee, das ist auch mit unserer Erfahrung in Relegationsspielen und so. Ich meine, es hat in der Vereinsgeschichte mal gut gegangen, aber es ist eben leider auch mal nicht so gut gegangen. Wir kennen das, ne? Wir sind abgestiegen aus der Bundesliga damals in der Relegation. Das war nochmal so ein Schmerz. Da gewinnst du das letzte Spiel plötzlich gegen Leverkusen zu Hause und dann hast du nochmal die Chance und dann hast du, glaube ich, das waren 13 Minuten, da war das Spiel gegen Nürnberg zu Hause entschieden.
Da ist die Relegation entschieden. Ja?
Da also war die Relegation entschieden, genau. Das war so schmerzhaft, daran werde ich mir mein ganzes Leben erinnern, wie wir damals so abgestiegen sind und dann ja auch aus der jüngsten Vergangenheit das Spiel gegen Unterhaching, die Relegation gegen Unterhaching auch Meister geworden und dann so schmerzhaft nicht aufzusteigen. Also nee, ich bin von Relegation geheilt. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, dann lieber Vierter werden, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber da brauche ich nicht.
Nee. Also, um das mal statistisch ins Positive zu kippen, kann man sagen, jede zweite Relegation gewinnen war. Ja. Ne? Also wir haben ja gegen Hannover gewonnen, dann haben wir gegen Nürnberg die verloren, dann die nächste war Flensburg gewonnen und jetzt Haching verloren. Also wäre jetzt wieder eigentlich sozusagen die ungeraden Relegationen sind dann für uns.
Ja, aber da,
wenn du mir das
darauf möchte ich mich nicht verlassen. Nee, du, das schaffe ich nicht mehr.
Nee, wir nehmen dann, das machen wir aber in 3 Jahren dann sozusagen. Ganz da oben. Nein, aber ganz ganz interessant, weil wir ja gerade auf das Thema kamen mit letztes Jahr Vierter und die Relegation Haching. Da würde ich mal ganz kurz drauf eingehen, mal auch eure Meinung gern wissen. Es gab ein Hörer, Zuschauer von uns, der uns gefragt hat, wie denn unsere Meinung so ist. Also er sagt so, dass es eigentlich so ungefähr ein Glücksfall ist, dass wir jetzt zweimal eben nicht den großen Sprung geschafft haben. Also einmal in der Relegation gegen Haching, wo man sagt, in dem Jahr darauf sozusagen war das einfach eine ganz andere, gestärkte, gefestigte Mannschaft. Und auch dieses Jahr ist es so, dass wir letztes Jahr ja irgendwie zum Schluss abgebaut haben und so ein bisschen eingebrochen sind. Und wir wissen es jetzt noch nicht, aber zumindest das Gefühl hat, das läuft irgendwie dieses Jahr besser. Wie da eure Meinung dazu ist. Ist das irgendwie eine Theorie, dass man sagen kann, irgendwie, ich sage mal, wären wir in Haching damals aufgestiegen, hätten wir in der dritten Liga so performt, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben. Da bin ich zum Beispiel der Meinung, ich glaube nicht. Also wenn ich mir den Kader von damals angucke und dann die Mannschaft, die wir in der Regionalliga nochmal gebaut haben, plus dann den Verstärkung für die dritte Liga, ich glaube, das war auch ein extremer Qualitätssprung gewesen damals.
Ja, also die These ist interessant. Ja. Da muss ich wirklich sagen, da an dem Gedanken kann man sich sicherlich vorzüglich festbeißen und den filetieren. Es ist ja immer so, in jeder Niederlage, das weiß man, ganz egal in welchem Bereich im Leben, das ist immer eine eingebaute Lehre. Also es ist nie so, dass du daraus nichts mitnimmst. Und in dem Fall muss man ja dazu sagen, ist es natürlich so, dass wir zum Glück ja jedes Mal danach in der Lage waren, die Mannschaft auch zu verstärken. Also es gibt ja auch Mannschaften, die so einen Erfolg nicht schaffen und dann völlig auseinanderbrechen, zerpflückt werden, Spieler können nicht ersetzt werden, gehen weg und so. Und das ist ja zum Glück bei uns nie passiert, auch nach diesen Ereignissen nicht, nach diesen verlorenen Relegationen. Ganz im Gegenteil, wir konnten eigentlich immer die Stammkräfte zumindest, die konnten wir halten. Gut, Tim Heike jetzt damals, ne, der ist dann eben weg gewesen, aber auf der anderen Seite, hast du dann eben andere gehabt, die in die Bresche gesprungen sind. Danach die Saison Timmy Thiele, Riesensaison gespielt. Ne? Also insofern, ja, da muss man, aber der Gedanke ist natürlich interessant. Ne? Klar, es ist ja immer so, dass die ganz Großen sagen, sie haben am meisten gelernt in den Momenten, wo es mal nicht so gut gelaufen ist, wo sie verloren haben. Ne? Also das ist ja, eine geradlinige Entwicklung gibt es ja sowieso nicht, gerade nicht im Sport. Und ich denke, jeder Sportler wird das bestätigen, es sind immer die Niederlagen, wo du am meisten mit rausnimmst. Und insofern, ja, man hätte es vielleicht nicht gebraucht, den Schmerz, der hat ja auch immer dazu. Ne? Also überleg dir mal, ja, damals der Nichtaufstieg gegen Unterhaching, was das wieder, wie auch dem Club das wehgetan hat. Ich meine, es ist ein emotionaler Mensch, Sebastian Lemke, das ist auch gut so, aber ich habe den nicht so oft mit Tränen in den Augen vor der Kamera gesehen in meinem Leben, aber in dem Moment schon. Das ist ja auch dann so, dass das keinen kalt lässt, dass das auch wirklich, wirklich im Club, bei den Fans sowieso, aber auch im Club bei den Machern jedem extrem wehtut. Und das will man sich ja eigentlich ersparen. Aber wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, boah, dann schieben wir es halt darauf. In der Niederlage sind wir halt dann gereift und gewachsen. Ich meine, es ist ja immer hypothetisch, man weiß es nicht. Vielleicht wäre auch alles ganz anders gut gegangen. Vielleicht wären wir der Zweitligist. Wer weiß das schon? Wer will das sagen? Ich weiß es nicht.
Das ist erstmal eine gute
Frage. Aber der Gedanke.
Das ist eine sehr gute Frage aus dem bei YouTube, glaube ich, hast du es ja gefunden, Thomas. Die Frage von dem User da. Ich finde die auch sehr interessant, mal in die Richtung so zu gehen. Wir können sie nur spekulieren, aber ich bin da auch der Meinung, klar, es tat weh in Unterhaching. Wir sehen alle noch die Spieler auf dem Boden oder auf dem Rasen sitzen, heulend, liegend, völlig leer. Wir genauso hinterm Zaun. Aber bei uns ist, glaube ich, diese Stärke im Verein, dieses Gewachsene, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, rund um Sebastian Lemke, nicht nur er, sondern alles, was da drum ist mit dem Trainerstaff, dass man irgendwie so für mich dann gefühlt, man brauchte die Zeit, alles gut, auch in die neue Saison musste man erst reinkommen. Aber man hat so dieses jetzt erst recht Gefühl im Verein verankern können, auch in dem neuen Kader, dass man gesagt hat, wir lassen uns davon nicht unterkriegen, wir greifen da nochmal an, wir sind so stark. Und wenn du das verinnerlichst im Verein, im ganzen Verein, von der Mannschaft über Verwaltung, alles irgendwo, dann glaubst du da dran. Ne? Und wenn du dann merkst, das Jahr drauf, mit der dementsprechenden Verstärkung, spielst du dort oben wieder mit. Und ich gehe auch mit TG mit. Ich glaube, damals mit dem Kader, klar, wir hätten Veränderungen gehabt, aber ich hätte auch gesagt, ich weiß nicht, ob wir das gehalten hätten, die Klasse oben, lehne ich mich raus, eventuell, das wäre Rasierklinge geworden, vielleicht irgendwie geschafft, aber ich glaube, wir sind jetzt mit den 2 Jahren wesentlich, wesentlich gefestigter, gestärkter, was wir vorhin schon gesagt haben, diese Mentalität ist eine andere in dieser Mannschaft drinne. Ich will da damals das nicht absprechen, um Gottes Willen, aber ich glaube, diese Niederlagen haben uns, Ronny, wie du auch gesagt hast, die haben uns gestärkt. Und das ist jetzt, glaube ich, aktuell eine bessere Phase, eine bessere Mannschaft, die wir auf dem Rasen haben, eine noch bessere als zu der, die wir ja damals eigentlich schon hatten. Aber wir sind viel, viel gefestigter jetzt momentan. Und ich denke mal, da haut uns nichts so schnell um jetzt. Aber das ist eine gute Frage. Wir können ja nur spekulieren. Ich sage, so weh wie es tat, aber es war wahrscheinlich ganz gut, die Ehrenrunde.
Ja, vor allem, ich glaube, was er in dieser Niederlage, also vor allem Unterhaching, ich finde, das ist ja für letztes Jahr als Aufsteiger irgendwie den 4. Platz in der 3. Liga zu machen, ja, mit einer Top-Saison, das würde ich ja jetzt nicht mal irgendwie als Negativerlebnis mit reinnehmen, ja. Aber ich sag mal, dieses Ding in Haching, das ist ja auch eine negative Sache, weil es einfach diese blöde Konstellation gibt, weil sich irgendwie die Landes- oder die Fußballverbände halt sich nicht einigen können, ja, da mal eine faire Lösung zu schaffen. Nur deswegen gibt's ja sowas. Aber was ich da total wichtig finde, ist eben das, was Pele Wollitz immer sagt. Also es gab's letztens erst wieder das Zitat, Energie ist ein Club, der leiden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, und da liegt nämlich genau das drinne, dass du eben an so einer Sache irgendwie nicht kaputt gehst, sondern dass du die mitnimmst, ja, und dass du sagst, okay, das gab's schon oft und das haben wir schon mal erlebt und daraus bauen wir was Positives. Das hat jetzt eben mehrfach funktioniert und das stärkt halt diesen Verein und diesen Club. Ja, weil man eben sagt, also es ist sportlich, wie gesagt, es gab finanziell ganz schlimme Zeiten. Und das sind alles Sachen, wo man sagt, da geht man durch. Also da gehen die, sag ich mal, Präsident und Trainer und als eine Männerfreundschaft durch. Da ist wahrscheinlich eine Geschäftsstelle mit dabei, die Leute, die da irgendwie am Ball bleiben und wahrscheinlich auch gerade nach dem Spiel in Haching die Fußballer, also dass wir auch damals dieses Stammgerüst gehalten haben, was extrem wichtig war, die Spieler dort, also wissen wir mit Hildebrand beispielsweise und Jonas Hofmann, die ersten, die damals die Verträge unterschrieben hat, das waren ja damals die wichtigsten Leute auf dem Platz gewesen, ne? Und das, wie gesagt, der Rest ist Spekulation, ob das jetzt so gängig ist. Bei Energie ist auf jeden Fall immer so, wie gesagt, diese DNA, da sind immer irgendwie Rückschläge mit eingebaut und aber auch, dass wir diese Rückschläge annehmen und daraus was Positives formen.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, was diese DNA angeht. Ich glaube, dass im Club jedem, egal ob das jemand in der Geschäftsstelle ist, Physiotherapeut, Trainer, Spieler, das von vorne bis hinten, und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass jedem klar ist, dass wir in dieser Geschichte nie Favorit sind. Ja, also das, und das ist ja etwas, das zieht sich durch die ganze Energiegeschichte. Du bist immer darauf angewiesen, aus ganz wenig ganz viel zu machen. Also du musst immer ein Stückchen mehr laufen, du musst immer ein Stückchen mehr geben, du musst immer aus etwas, was kaum vorhanden ist, musst du viel machen. Und ich denke, dass das ist dem Club in den letzten Jahren nahtlos gelungen, dass du aus deinen geringen Möglichkeiten das Maximale rausholst. Und dass jeder weiß, ganz egal, in welcher Position ich da arbeite, ich muss hier Vollfeuer geben, sonst wird das nichts. Also wenn ich mich nicht mit absoluter Leidenschaft hier engagiere, egal was, worum es da geht, ne, also vom Social Media Mann, dem Matze, der das hervorragend macht,
genau.
bis hin eben zu Pele Wallets. Ich glaube, auch dem ist klar, wenn er nachlässt, dann hat das keine Chance. Er muss sich total reingeben, total investieren. Jeder Spieler muss das. Und wenn du das vorgelebt bekommst aus dem ganzen Club, dann ist es klar, dass du das auch machen musst, weil sonst bist du ja ein Fremdkörper. Also sonst hast du ja auch gar keine Chance. Und ich glaube, neben der Lehre aus den Niederlagen spielt vor allem das eine Rolle, dass dieser gesamte Club diese DNA hat. Dieses, wenn wir nicht 120%, wenn nicht noch mehr, ne, wenn wir uns da nicht so reingeben, dann wird es nichts, dann haben wir keine Chance. Und das ist aus den letzten Jahren und vielleicht auch, ne, durch diese Geschichte, durch die jüngere Geschichte, wieder sehr, sehr deutlich geworden. Wir werden, ich weiß nicht, ja, vielleicht in der Regionalliga, da sind wir plötzlich wieder, wären wir wieder ein Favorit. Ne? Aber sobald wir höher spielen, sobald wir in der dritten Liga spielen oder vielleicht sogar lass es jetzt in der zweiten Liga sein, wovon wir ja träumen, wir sind dann wieder krasse Außenseiter, ne? Und auch im Aufstiegskampf. Deswegen sagt das Pele ja, und er hat recht, wenn man sich die Möglichkeiten von anderen Clubs anguckt, dann sind wir in diesem Aufstiegskampf krasse Außenseiter. Aber das macht ja nichts. Das heißt ja nichts, wie man
das
sieht.
Das fand ich in dem Interview auch total super. Also wo man eben sagt, okay, wir sind jetzt punktemäßig da wieder vorne dabei, und Pele sagt dann eben sozusagen, redet ja schon darüber, dass man sich da oben irgendwie festbeißen will und sich etablieren will, und gerade, dass er sagt, er glaubt, dass die Mannschaft nicht so einbrechen wird, weil die einen ganz anderen Charakter hat. Und dann fragt der Reporter ja nach, aber sie sehen doch diese Mannschaft als Außenseiter. Und er sagt, ja, sind wir auch. Also, aber nichtsdestotrotz sind wir ein Außenseiter, die wollen ja trotzdem das da oben, ja. Aber wir sind eben in dem Gerangel der Mannschaften, die da oben mitspielen, oder nicht der Mannschaft, sondern der Vereine, die dort oben mitspielen, mit ihren Möglichkeiten, sind wir absolute Außenseiter. Bei wahrscheinlich in allen Belangen. Also, das sind die oft zitierten Trainingsplätze, das Stadion, wahrscheinlich dann auch die Zuschauerzahlen wieder, die Gehälter, ja, die Möglichkeiten, die man hat. An allen Ecken und Enden hecheln wir natürlich, also einem VfL Osnabrück, einem MSV Duisburg, 1860 München, Hansa Rostock, Rot-Weiß Essen, richtig hinterher. Und wenn man sagt, okay, das ist die Konkurrenz, da würde jeder Energie Cottbus mit Abstand nach unten stellen, ja, weil diese Möglichkeiten, die man hat, sind halt die geringen, ja, aber das heißt ja nicht, dass wir trotzdem wie auch in der Energievergangenheit da gegenbeißen. Wir sind der erste Bundesliga-Aufstieg, da haben wir Borussia Mönchengladbach und ersten FC Nürnberg ausgeschaltet und hinter uns gelassen. Ziemlich sauer waren, das nicht zu erreichen. Und das war die Konkurrenz. Und dann steht Energie Cottbus auf Platz 3 und dann eben Nürnberg und Gladbach eben auf 4 und 5. Das haben die nicht gedacht.
Wir sind Vierter geworden in der letzten Saison. Bei der Umfrage nach den Aufstiegsfavoriten für diese Saison war Energie Cottbus nicht ein einziges Mal dabei. In keiner Umfrage warst du dabei. Es hat dir keiner zugetraut, dass du in deinem zweiten Jahr diese Saison wiederholst, was wir nicht mal machen, sondern wir haben die ja sogar noch gesteigert.
Ja. Und die Liga ist ja nicht einfacher geworden. Nee. Also, das ist,
ja, doch den großen Favoriten, den sie alle, wirklich alle auf dem Zettel hatten, bei jedem stand 1860 München ganz oben auf dem Tablett. Da war ein großer Abstand und dann wurde so ein bisschen Hansa eingeordnet noch, aber wir waren ja bei gar keinem auf dem Zettel. Ich denke mal, die sind einfach mal wirklich von ausgegangen. Cottbus, ja, Aufstieg vor der Nase gehabt, scheitern zum Schluss, die werden jetzt völlig auseinanderfallen, zerbrechen. Ich glaube, die haben einfach gar nicht mit unserer DNA, unserer Mentalität in der Lausitz mitgerechnet, dass wir nochmal so ein Ding hinlegen, auch mit dem Radikalumbruch, den wir im Sommer hatten. Alle hatten 60, alle, gehe ich ja mit TG mit, wir brauchen die, muss die Gelder, Budget angucken, Zuschauereinnahmen und so weiter und so weiter. Und das hattest du, Ronny, auch schon mal gesagt, jeder Spieltag spaltet das immer weiter, mal weiter, weil die Siehe Hansa, die haben jedes Mal die doppelten Zuschauereinnahmen, können natürlich ganz andere Gelder regenerieren. Aber dass wir dann oben da so nochmal als, ja, ich sag's auch so, ich bleib auch dabei, krasser Außenseiter, den wir immer noch sind, trotz Tabellenplatz 2, trotz genialen Fußball. Wir können nur unsere Mannschaft begleiten durchs Umfeld, was ja diese Demut angenommen hat, auch was bewundernswert ist. Auch heute nicht, auch nach den Wochen, die wir schon mal hatten mit dem Rucksack. Ich höre immer noch keinen, der hier irgendwas fordert Richtung Aufstieg oder der Mannschaft da so einen Druck aufbaut. Klar, wir träumen alle. Wir träumen jetzt schon ein bisschen mit größeren Augen. Wir reden auch schon mal drüber. Aber dieser Druck ist in Cottbus definitiv nicht, wird von außen nicht genommen. Im Gegenteil, es wird begleitet, wie jetzt in Groß-Asbach dort. Da wollte ich ja eigentlich am Anfang noch mal sagen, riesen Respekt an die Jungs, die echt aus Cottbus dahin gerammelt sind auf dem Dienstag. Also da kann ich echt nur den Hut ziehen, was die Jungs da auf sich nehmen. TG sagt ja, die werden wahrscheinlich die Nacht um 3, 4 zu Hause sein. Wir haben es früher auch gemacht, jetzt schaffen wir das nicht mehr. Aber riesen Dank an diesen Blog, an diesen Support und an alle, die von Cottbus dahin gerammelt sind und auch vom Umfeld dahin gefahren sind.
Männer, jetzt haben wir ein schönes Ostderby vor der Brust. Jetzt kommt Rostock. Wir wissen, wie gesagt, noch nicht, wie sie gespielt haben heute Abend. Wenn der Podcast online ist, dann werden die Zuschauer, die Zuhörer das wissen. Aber es kann natürlich sein, dass Rostock auswärts jetzt gewinnt. Und dann sitzen die uns natürlich wieder oder weiterhin ganz schön im Nacken. Was glaubt ihr? Was wird das für ein Spiel für uns?
Ja, schwierig. Also das ist wirklich sowas. Mir war das jetzt schon so ein bisschen, schon das komischerweise, das Fell des Bären ist schon zerlegt. Ja, man hat so irgendwie das Gefühl, so das ganze Umfeld sagt so, ja, Hansa kommt. Geht gut, also wie immer, ja, also und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt einfach die letzten Spiele sich anschaut, die letzten Jahre haben wir gegen Hansa immer gewonnen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Hansa ein Spiel gegen uns gewonnen hat, das ist ja 10 Jahre her oder so.
Hat man nicht irgendwie 12 Jahre? Hat das nicht einer mal?
Ja, und vor allem, wir haben ja, glaube ich, die letzten 6 oder so jetzt auch gewonnen, allesamt, also dritte Liga haben wir alle gewonnen und zuletzt, glaube ich, 4-mal in Folge, 3-1 oder so. Ne? Also könnte man sich darauf so ist so eine kleine Tippempfehlung, ja. Und das zweite Ding, was eben dafür spricht, ist ja, dass Pele Wollitz sagt immer, ich habe noch nie gegen Hansa verloren. Ja? Also noch nie. Wir hatten ja das Ding mit Aue letztens gehabt, ja, und da hat man gesagt, okay, da gab es mal eine Niederlage, wo er Trainer für den VfL Osnabrück war. Und aber gegen Hansa hat er noch nie verloren. Das sind so die positiven Sachen. Auf der anderen Seite ist genau der Punkt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so, zumindest im Umfeld, ich hoffe mal, das ist in der Mannschaft nicht so, dass der eine oder andere ein bisschen locker nimmt. Weil wir wissen auch, dass Hansa in genau diesen direkten Duellkonstellationen, da müssen die punkten und da hauen die alles rein. Ich meine, die haben es gegen Essen gemacht, bei 1860 hatten sie ein bisschen Pech, seitdem sitzt 1860 an den Rostockern im Nacken oder ist sogar vor denen aktuell, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube.
Also vor dem Rostock kann heute wieder vorbei.
Ja, genau, aber das wird da auch alles eng. Mal gucken, ja, also so die Mega-Performance punkten auch regelmäßig, aber verlieren eben auch immer mal wieder, hatten sie zuletzt nicht, ne? Aber die haben eben die haben auch auf jeden Fall auch einen Last-Minute-Punch. Das haben sie jetzt mehrfach bewiesen. Wenn du gegen Rot-Weiß Essen zu Hause in der 83. glaube ich einen Ausgleich kassierst und dann das Spiel trotzdem nochmal gewinnst, auch mit einem Elfmeter. Gegen Aue haben sie in der Nachspielzeit in 2-1 Siegtreffer gemacht. Da sollte man vorsichtig sein. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwer und wie gesagt, wir sind spielen gut, wir performen gut, wir sind, wir haben ein Heimspiel, das ist ein Derby, was ja auch nochmal jeden richtig kitzelt, das Stadion wird ausverkauft sein. Da brauchen wir also diesmal keine Zuschauerdiskussion. Also eigentlich, ich freue mich auf das Spiel, sagen wir mal so.
Beim Spiel gegen Essen muss man ja sehen, dass ja im Grunde genommen Hansa führt zwar 2-0, aber wenn du dir die Aufzeichnung anguckst oder Wiederholung, die ersten zwei Tore legt sich ja Essen selber rein. Also das ist ja schon Geschenk gewesen von RWE an Hansa. Wer weiß, wie das Spiel weitergegangen wäre, hätten sich die Dinger nicht selber ans Nest gelegt dort hinten. Ja, aber es wird ein schweres Spiel. Also das ist ja diese Maßgabe, Hansa, ja, egal wie sie heute spielen, wenn die da oben mitmischen wollen in der Kapelle, dann müssen die bei uns das Ding gewinnen. Erstmal rücken die an uns ran, machen uns vielleicht so ein bisschen nervös. Also die werden schon knallhart auf Sieg spielen hier. Also, aber wenn ich unsere letzten Spiele sehe, unsere Abwehrreihen, das ist ja immer gestärkter jetzt, selbst wenn die ja mal so eine Flut an Angriffen haben von Hansa, ist mir nicht mehr so bang wie vor ein paar Wochen noch, sage ich mal, auch mit dem Svitinovic dort hinten. Avortry Grant müssen wir nicht drüber reden, ist eine Bank, Straudi ist eine Bank, Manu, ja, ab und zu mal so ein kleiner Stolperer, aber an sich, wir stehen dort hinten sicher. Und dann haben wir auch noch Marius Funk, auch noch da hinten. Und in die andere Richtung, wissen wir, haben wir auch was zum Nachladen, selbst von der Bank. Aber ich denke mal, das wird eine ganz enge Kiste. Ich glaube, das wird kein großer Sieg weder für die noch die. Das wird eine ganz enge Kiste.
Ich habe gerade mal geguckt hier. Wie gesagt, wir reden ja jetzt, bevor das Hansa-Spiel stattfindet, aber die haben so eine ähnliche Überlegung wie wir. Sie haben 5 neue in der Startelf. Also da ist genau das Thema auch Kräfte schon in der englischen Woche. Nun spielen die in Havelse. Das ist sicherlich nicht so ein kompliziertes Spiel wie für uns bei Stuttgart 2. Ja, also 5 neue drin, da weißt du auch, die gucken auch schon sehr genau auf den Samstag, aufs Ostderby, weil die ganz genau wissen, in dem Spiel brauchen wir alles. Ja, und das erwarte ich auch von dem Spiel. Ich denke auch, das wird kein 4-0 für Energie, das wird ein ganz enges Ding. Ja, also vielleicht wird es ein 3-1, ne, wenn man dieses dritte Tor braucht, um das Ding zu entscheiden dann. Ne, das kann schon sein. Aber ich glaube eher, das wird ein sehr enges Spiel. Ich glaube aber auch, dass genau diese Maßnahme von Pele jetzt in dem Spiel mit dem Kräfteschonen und so weiter, die wird Frische bringen. Und ich finde es auch sehr gut, dass der Club gesagt hat, wir machen das anders diesmal. Wir fahren nicht mit dem Bus zurück aufgrund der Kürze der Zeit, sondern wir nehmen uns einen Flieger. Wir machen alles möglich, dass die Mannschaft optimale Bedingungen hat. Das fand ich auch sehr gut, dass das so gemacht wurde, weil das bringt auch wirklich was. Ne? Also das Zweifel, das weiß jeder, der schon mal Sport getrieben hat, wenn du danach stundenlang sitzt und dich nicht bewegst, nicht großartig, das Gift für den Körper, ehe das dann alles wieder in die Gänge kommt und so. Und jetzt aufgrund des kurzen Wechsels, dass du Samstag ja schon wieder spielst. Rostock hatte noch einen kürzeren Wechsel. Die spielen heute erst. Die haben noch einen Tag weniger Regeneration. Also vielleicht ist das auch der ganz kleine Vorteil jetzt für uns, dass wir diesen einen Tag mehr haben, der uns doch 24 Stunden mehr Frische schenkt. Ich hoffe, dass das ausschlaggebend ist. Aber ich erwarte auch ein sehr, sehr enges Spiel.
Denk mal, wir haben aus unserem Auswärtsspiel bei Essen auch gelernt, auch klubintern, glaube ich, haben wir Lehren gezogen. Wir wissen genau, was nach Essen, nach dieser 7-stündigen Busrückfahrt da passiert ist. Und das hat man jetzt, glaube ich, auch sich zu Herzen genommen. Und man ist ja, glaube ich, da in Groß-Asbach geblieben oder Stuttgart irgendwo da im Hotel, hat gestern sogar noch übernachtet. Da werden wahrscheinlich 3, 4, 5 Physiotherapeuten noch rangekarrt worden sein, dass du die Mannschaft da auseinanderknetest erstmal, dass du Lockerheit reinbringst, heute kurz im Bus und dann wird zurückgeflogen. Das ist eine ganz andere Erholungsphase für einen Hochleistungssport als diese Tour damals in Essen, wo die ja alle gesagt haben, die waren völlig fest, völlig runter mit der Muskulatur. Da brauchtest du 3, 4, 5 Tage, um da irgendwo wieder auf dein Level raufzukommen. Und ich denke mal, dass da haben wir diesmal das besser gehandhabt.
Aber da ging es halt früh um 6 in die Sauna, ne? Das war doch nach dem Essensspiel.
Ja, das war die Nummer. Ja.
Genau, aber das Hotel in Asbach war, glaube ich, tatsächlich das hier von Andrea Berg und ihrem Gatten. Ja, also das ist da, sah auch so ein bisschen, also Matze hat ja so ein paar Innenaufnahmen. Also das ganze Hotel sah eigentlich aus wie eine Sauna, ja, so ein bisschen. Ne? Also war alles so schön Holz vertäfelt und so weiter. Also und die haben bestimmt auch eine Sauna. Also da ging es wahrscheinlich auch dort. Also ich glaube, das war bestimmt, also bin mal gespannt, ob man das mal irgendwie mal rauskriegt oder so. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt so nach dem Spiel dort in Stuttgart, in Asbach, in diesem Hotel ist und dann jetzt auch weiß, okay, morgen geht's mit dem Flieger zurück. War vielleicht auch ein netter Abend gestern. Das würde mich auch mal interessieren, ob da nochmal sowas, was für die Stimmung im Team getan wurde. Ja.
Das ist der Uli Färber.
Ja, genau, der.
Der Mann von Andrea Berg, das ist ja, und der weiß alles über Fußball, weiß Spielerberater. Also insofern, der weiß schon, was er in so einem Hotel bauen muss, damit die Mannschaften da auch bleiben, damit die da auch sich wohlfühlen. Ne? Also das ist schon ein absoluter Crack und Spezi, der weiß schon Bescheid. Ja, naja, sind wir gespannt aufs Spiel am Samstag. Haben wir noch ein Thema oder lassen wir uns das fürs nächste Mal?
Eine kleine Bitte hätte ich nur. Also ich bin ja oben, ich habe meinen Presseplatz, werde EnergieFM kommentieren, aber alle Leute, die auf der Nordwand sind, bitte erstmal rechtzeitig kommen und wenn ihr in den Block geht, egal welcher Block das ist, lasst bitte die Gänge frei. Geht in die Seitentraversen, sucht euch euren Platz, aber lasst bitte die Gänge frei. Beim letzten Heimspiel gab es, glaube ich, schon wieder einen Notfall. Im E-Block ist, glaube ich, auch wieder jemand zusammengeklappt. Und die Leute.
Aber da lag es nicht dran, dass es zu voll war. Also der E-Block war jetzt gegen Ferl, war der locker
gefüllt. Ja, aber es geht darum, dass die Rettungswege da frei sind, dass die Leute rankommen, die sagen, ja, nichts mit der Trage, ja, oder andere Gerätschaften, die mittragen. Bitte, Leute, bitte, geht in die Quertraversen rein, lasst den Gang frei. Das ist eine kleine Bitte, die ich habe, ja.
Naja, das wird Thema werden. Es wird voll. Es wird 17 Grad, genau, am Samstag. Das wird warm, so warm wieder, ja. Das ist zum ersten Mal so. Ne, das wird ein Thema werden. Und es ist halt immer, ja, es ist klar, das ist auch normal. Das kann man auch absolut verstehen, dass der Support für den Moment dann eingestellt wird. Aber das macht eben auch immer was mit dem Spiel, nicht? Also, wir haben ja uns auch letztens, Ulf, wir haben uns angeguckt, was ist denn los? Wieso ist denn die Nordbahn so leise? Ne? Und plötzlich, ne, merkst du, da ist dann der Druck von den Rängen ist dann nicht mehr so groß. Und plötzlich ist das Spiel auch ein bisschen anders. Ne? Also, das ist immer ein bisschen, ja, ein bisschen nachteilig, wenn das dann passiert. Und gerade wenn die Mannschaft diese Unterstützung braucht in solchen Phasen. Wir wissen ja, dass das Stadion, und das ist ja auch das Gute, dass das Stadion schon in der Lage ist, ein paar Punkte in der Saison zu holen. Allein durch seine Wucht und durch seine Kraft und durch den Druck von den Rängen. Und ja, da wäre es schon gut, wenn man gerade diesen Druck gegen Hansa Rostock auch über 95 Minuten, jedenfalls so lange, wie wir es brauchen, wenn es 98 sind, dann 98, dann über die Zeit auch haben. Das wäre schon gut.
Ja. Was denkt ihr Taktik? Also ich meine, es ist ja auch wieder ein Spiel, wo man eigentlich jetzt so im Vorfeld sagen kann, ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, wo man sagt, irgendwie so ein Unentschieden würde uns ja mehr nützen als Hansa wahrscheinlich, so in der aktuellen Konstellation. So ähnlich wie es ja gegen Ferl war. Glaubt ihr, dass das nochmal sozusagen wiederbelebt wird, so diese Fünferkettennummer? Oder macht man das gegen Hansa nicht?
Ich denke eher nicht, aber nicht, weil ich jetzt Hansa unterschätze oder weil ich die für viel schwächer als Ferl halte. Ich glaube ganz einfach deshalb, weil diese Offensivkraft bei Hansa nicht so extrem ist wie bei Ferl. Ne, also ich glaube da, also ich kann mich auch täuschen, dass Pele sagt, das hat ja gut funktioniert erstmal, die Null hat gestanden und wir haben den Ferlern den Ball nur dagelassen, wo nichts passieren konnte. Aber ich glaube, gerade auch, weil wir haben ja vorhin von Lehren gesprochen, dass diese Lehre, dass uns dann die Offensivpower dann in dem Spiel so ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, da wird er darauf setzen, dass wir die schon haben, um Hansa Rostock einfach auch schnell, das ist gar nicht böse gemeint, aber schnell auszumachen. Ihr wisst, was ich meine. Schnell den Zahn zu ziehen und denen zu zeigen, bin ich heute nicht. Also das ist so meine Vermutung. Fünferkette, so, also dieses, das, damit rechne ich eigentlich nicht.
Ich habe so zwei Möglichkeiten. Ich bin Gott sei Dank kein Trainer, muss mich entscheiden. Also wir können rumspekulieren als Fans, aber ja. Die erste Idee so ein bisschen, dass du wieder mit teilweise Fünferkette, also Dreierkette und die beiden außen lassen sich zurückfallen, dass wir eventuell erstmal abwarten, weil Hansa muss kommen, Hansa muss gewinnen. Dass wir erstmal vielleicht abwarten, lass die spielen, dann kannst du darauf reagieren, dass du dann erstmal gar nicht ins offene Messer läufst. Oder Variante 2, dass Pele Wollitz von Beginn an im Stadion der Freundschaft ganz klar sagt, das ist unser Stadion, hier wird unser Fußball gespielt, dass wir volle Offensivpower abbrennen und vielleicht, dass du damit Hansa so beeindruckst, gleich von Beginn an, dass du da das Stadion auf deiner Seite. Also wie gesagt, entweder wartest du ab, wie Hansa spielt, was für einen Druck die aufbauen können, oder wir versuchen unser Spiel denen aufzudrücken. Also ich Gott sei Dank, ich bin kein Trainer.
Also ich wünsche mir Variante 2, ja. Aber ich bin auch Trainer und insofern, Pele hat bewiesen, dass er Hansa kann, dass er dritte Liga kann, dass er mit allen taktischen Wassern gewaschen ist. Das haben wir jetzt erst wieder gesehen, gerade gestern. Dann, er wird sich nicht verwachsen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade nicht in dem Spiel, was ja auch für ihn auch wieder ein emotionales Spiel wird durch die Personalie, die da bei Rostock kommt.
Mal gucken, ob sich da heute nochmal jemand verletzt, ja, vielleicht. Ja, also so eine kleine Zerrung, die.
Ja, das. Ja. Jemand Geburtstag hat.
Vielleicht hat die Oma Geburtstag, ja, ja.
Oder die Oma kriegt einen Zahn, ja.
Das ist ein emotionales Ding. Sowieso, Hansa Rostock. Der Pele ist lange genug im Club, um zu wissen, was das für alle Energiefans bedeutet. Insofern bedeutet es ihm wahrscheinlich genauso viel und. Also wie gesagt, ich wünsche mir Variante 2, unser Spiel, volles Rohr und dann gucken, was da rauskommt. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass er es ganz anders sieht. Mhm. Er wird das richtig entscheiden, bin ich mir sicher. Ja, dann TG, ran an die Geburtstagstafel.
Ja, genau.
Gleich wird es klingeln bei dir. Die Gäste stehen vor der Tür und wir werden heute Abend ein bisschen Fußball gucken, um uns auf dem Laufenden zu halten, Bildungsfernsehen. Und dann sehen wir uns am Samstag im Stadion und dann hoffen wir auf ein gutes Spiel und den richtigen Sieger, der nur Energie heißen kann.
Oh, nur Energie.
Nur Energie und schöne Geburtstagsfeier, TG.
Danke.